Herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk, der Veränderungspodcast für Handwerker in der Dachregion, die sich weiterentwickeln wollen. Digitalisierung und Handwerk treffen aufeinander. Und weil das so ist, gucken wir uns in diesem Podcast nicht nur die Technik an, sondern auch den Menschen hinter der Technik. Neben spannenden Themen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind, schauen wir uns auch erfolgreiche Personen an und fragen sie, warum sie Erfolg haben, was sie für ihren Erfolg tun, wie sie das gemacht haben und adaptieren diese Eigenschaften auf das Handwerk. Mein Name ist Jan Voges, Dachdeckermeister und Vortragsredner.
Ja, und mein Name ist Markus Klarmann, Digitalisierungsberater und Dachdeckermeister.
Ja, hallo und willkommen im Podcast von Null auf Handwerk. Erste Folge im neuen Jahr 2023 und wir haben heute wieder einen interessanten Gast bei uns. Bevor es losgeht, aber wie immer, vorher noch ein paar kurze Infos für unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch gerne ein Abo da und folge uns auf Instagram. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du auch dabei sein möchtest oder einfach nur Fragen hast, dann schreibe uns gerne einfach an. Die Kontaktdaten findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, jetzt zu unserem Gast. Er ist der Zimmerer auf Insta. Er hat mehr als 5000 Posts und mehr als 33.000 Follower. Und er zeigt auf seinem Kanal alles, was das Zimmererherz begehrt. Jan, wen haben wir denn dabei?
Ja, Markus, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Wir haben heute Remo Klinger zu Gast, auch bekannt als Zimmerer auf Insta, wahrscheinlich für die meisten eher so bekannt. Remo und ich kennen uns von einigen Veranstaltungen auf Messen, haben uns da getroffen und haben da mal abgemacht, dass wir uns einfach mal auf ein nettes Podcast-Gespräch treffen. Aber bevor ich jetzt noch mehr erzähle und wir richtig einsteigen, Remo, stell dich doch bitte vielleicht einmal ganz kurz selber vor.
Ja, hallo, Jan, Markus, vielen Dank, dass ich hier bei eurem Podcast dabei sein darf. Ich bin der Remo und ich habe 2020 Zimmerer auf Insta gegründet. Und ja, also mein Werdegang, ich habe Zimmerer gelernt, dann Holzbau und Ausbau in Rosenheim studiert, war dann lange 5 Jahre bei Kaufmann Holz, heute Meyer Mellenhof hier im Bregenzer Wald, und habe dort die Kalkulation für Leimholzkonstruktionen gemacht. Dann hat mich irgendwann die Holzbaubranche ein bisschen überworfen. Ich habe gesagt, ich will dann immer weitermachen, bin dann mit meiner Frau in den Einzelhandel gegangen und jetzt seit 2020 wieder voll in der Holzbau- und Zimmererbranche, eben mit meinem Insta-Account wieder angekommen.
Du hast die Branche verlassen, sagst du. Was machst du jetzt? Oder beziehungsweise erzähl doch mal unseren Zuhörern, was du jetzt oder in der Zwischenzeit gemacht hast, bevor du quasi wieder in die Branche gekommen bist.
Also ich bin dann 2009 war das von Kaufmann Holz weg. Und meine Frau hat damals schon ein kleines Geschäft für skandinavische Wohnaccessoires gehabt. Und das lief so gut und sie hat immer gesagt, komm doch hier mit ins Geschäft, weil sie natürlich gemerkt hat, dass mir so der Job keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich habe immer gesagt, was soll ich da machen? Ja, halt, da habe ich ja nicht den ganzen Tag Arbeit. Und dann 2008 hat man beschlossen, dass man, oder meine Frau beschlossen, dass sie das ganze Haus, also es ist ein altes Bauernhaus und quasi in dem alten Stall unten drin, natürlich umgebaut und renoviert war das Geschäft. Und sie hat dann beschlossen, dass sie oben drüber den Heustadel alles umbaut als Geschäftsgebäude und dann 350 Quadratmeter Geschäftsfläche hat. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann ist es natürlich anders. Dann sind mehr Mitarbeiter da, dann sehe ich da auch eine Aufgabe für mich. Und dann bin ich selbstständig geworden, eben als Einzelhändler. Und kleiner Gag, Telefonanruf bei meinen Eltern und meine Mutter war dran. Und dann sagt sie, erzähle ich ihr das alles? Und dann sagt sie, ja, okay, gut. Und dann sage ich, ja, ist das jetzt alles? Und dann sagt sie, ja, was soll ich jetzt sagen? Sag ich, ja, ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwie, hey, jetzt hast du doch studiert und bist Ingenieur und so und jetzt gehst du in den Einzelhandel. Und dann hat sie gesagt, naja, weißt du, Remo, dass du irgendwann selbstständig bist, das haben wir uns schon gedacht. Nur mit was haben wir nicht gewusst. Und genau so war es dann am Ende und ich habe dann diese Position als Selbstständiger, als Unternehmer, als Chef quasi auch völlig ausgefüllt und das auch gelebt. Und wir haben dann von 2009, ich sage jetzt mal bis heute, geschäftlich sehr viel erlebt. Also wir haben extrem expandiert, bis wir dann irgendwann mal 3 Geschäfte hatten. Wir haben einen Online-Shop aufgezogen, wo unser Ziel war, dass wir uns so bei den Top 3 im deutschsprachigen Raum einreihen. Wir haben ein Ferienwohnungshaus gebaut und das eben alles in diesen, ich sage jetzt mal, 10, 11 Jahren. Und alle Höhen und Tiefen durchgegangen, was der Unternehmer so machen kann. Und das war für mich genau das, was mich so jeden Morgen ins Büro oder zur Arbeit geschickt hat. Dieser Drive und dieses unternehmerische Leben und Arbeit.
Ja, da hast du mir schon fast eine Frage vorweggenommen, warum du dich denn selbstständig gemacht hast. Ob es halt, ich sage mal, bei vielen ist ja die Intention, sowas bei mir auch. Man hat mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit. Das scheitert ja bei vielen oder dieser Traum platzt ja bei vielen. Waren das so deine Grundintentionen auch? Bist du ein freiheitsliebender Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Heute muss ich sagen, ich wollte schon immer selbstständig sein. Also ich komme aus einem Haushalt, wo mein Vater war selbstständig, meine Großeltern mütterlicherseits waren selbstständig. Also ich habe das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Und auch damals eben während der Zimmererlehre habe ich vom ersten Tag an gesagt, sobald die mich von der Innung zulassen, mache ich meine Meisterprüfung, dann mache ich eine Zimmerei auf. Also das war natürlich die Liebe zum Job, aber eben auch dieses Selbstständigsein, dieses Unternehmerdenken, das ist schon immer da gewesen. Und ich habe auch so in den letzten 10 Jahren, wenn mich jemand gefragt hat oder gerade so alte Kumpels, wo sie gesagt haben, ja, du bist doch Zimmermann und Holzbau und das war doch immer das. Und dann sage ich, hey, ich bin jetzt Unternehmer. Und ich sage immer, wenn du das Unternehmerblut hast, dann ist es egal mit was. Also dann willst du einen Betrieb, eine Firma vorwärts bringen, einen Erfolg haben, Mitarbeiter haben und eben das Leben. Weil am Ende, wenn du eine große Zimmerei hast, wie viel Zimmererarbeit machst du denn dann noch?
Ja, das ist ja genau der Punkt, woran viele halt dann eben entsprechend scheitern, zerbrechen, wie auch immer. Das sind halt extrem gute Fachkräfte. Und die haben halt dann ihre Vision, ihre Illusion. Aber Stand heute würde ich fast sagen, es ist für viele, wäre es, glaube ich, schlauer, weil das halt echt richtig gute Handwerksleute sind, die auch echt was auf dem Kasten haben. Für viele wäre es halt vielleicht schlauer, sich einen Geschäftsführer zu holen oder einen Partner, der halt eben entsprechend, ich sage mal, diese Skills, die du dann halt eben auch wiederum entweder dir selber aneignest, oder sie vielleicht, wenn es gut läuft, von vornherein schon mitbringst, oder wenn du sie halt nicht mitbringst, dass du dir dann halt eben einen Partner suchst, der das halt eben ausfüllt. Ja. Ich glaube, das vermeidet extrem viel Stress und ich glaube, das trägt auch zu großen Teilen zum Erfolg bei. Also ich glaube, dass viele so dieses gehen, ich mache lieber alles selber, dass das, glaube ich, eher schädlich ist oder viel Schaden anrichtet.
Das ist auf jeden Fall schädlich. Ich sage immer, es gibt ja, also für mich gibt es für ein Unternehmen, jetzt egal was für eins, es gibt 3 Bestandteile. Es gibt einmal das Fachliche, es gibt das Betriebswirtschaftliche und es gibt die Mitarbeiterführung. Also die 3 sind in meinen Augen, wenn du die 3 nicht in irgendeiner Art und Weise machst oder unter Kontrolle hast, läuft das Unternehmen nicht. Jetzt gibt es mit Sicherheit noch ganz viele andere. Finanzen und so weiter mache ich jetzt mal so in das BWL-Betriebswirtschaftsecke rein. Und ich bin so für mich auch der Meinung, als Chef musst du bei mindestens einem der absolute Apparat sein. Und da sollte dir in der Firma niemand das Wasser reichen können. Und es gibt eben viele, die sind zwar handwerklich oder praktisch super, die können aber weder mit Leuten reden, noch haben sie irgendeine Ahnung, was eine Bilanz bedeutet oder wie man, die wissen den Unterschied zwischen Kreditfinanzierung und Leasingfinanzierung oder zwischen einem Leasingnet. Und das sind dann meistens auch die Leute, die es nicht schaffen zu sagen, okay, gut, ich bin der auf der Baustelle ist, ich bin der Chef von dem Unternehmen, bin die ganze Zeit auf der Baustelle, weil ich muss mal jemand reinnehmen, der einfach bei mir in der Bude die Mitarbeiter unter sich hat und so weiter und so fort. Und das war eben bei uns der Vorteil, dass ich das ich meine, ich bin ja auch kein Betriebswirt, aber ich weiß, wie man ein Unternehmen führt, war ich der, der das unter Kontrolle hatte. Mitarbeiterführung ist auch, ich kann gut mit Leuten und kann gut mit Leuten reden, auch reden und auch Konflikte lösen. Und meine Frau war halt die, die das Handwerkliche hatte. Die hat den Einkauf gemacht, die hat den Verkauf quasi kontrolliert in den Geschäften mit den Mitarbeitern. Und deshalb waren wir da echt gut aufgestellt. Und das, um jetzt den Bogen zu spannen, nochmal zu dem, was du gesagt hast, Jan, das ist den Leuten oftmals nicht bewusst, weil es geht schnell, den Meister zu machen. Oder ich sage jetzt mal, wenn man den Meister dann hat, dann geht es relativ schnell. Die ganzen, weißt du, wie es in Deutschland heißt, IHK und hier in Österreich, Wirtschaftskammer, die drängen ja zur Selbstständigkeit. Ja. Und ja, ich bin nach wie vor der Meinung, es sollte gut überlegt sein und man muss mal die ersten 5 Jahre im Plan haben, wie soll das denn funktionieren? Weil sonst ist es mit der Freiheit dann auch schnell vorbei.
Genau, und das ist ein Fehler im System, das sehe ich immer wieder und das ist halt, ich sage mal, auf der einen Seite logisch, dass das so ist, auf der anderen Seite ist es halt aber auch, wie so vieles halt heute auf der Welt, rein Geld getrieben. Und man sieht halt, wenn man jetzt sich diese Geschichten anguckt, irgendwie aus der Ausbildung direkt zur Meisterschule, das wird ja angeboten von Schulen, weil es halt einfach auch Geld bringt. Ja. Und auch nicht wenig Geld bringt für die Schulen. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Lehrlingsausbildung, die bringt gar nicht so viel Geld. Aber spätestens in der Meisterausbildung, da rollt mal richtig der Rubel. Und natürlich, das, was du eben gerade sagst, Remo, ist natürlich auch so, wenn es dann hinterher, wenn der Meister geschafft ist, ist natürlich die IHK oder die Kammer interessiert daran, dass ein Unternehmen am Markt ist, was ja halt diese Pflichtbeiträge dann auch entrichtet, weil das natürlich auch deren Existenz sichert, weil die sind ja auch nicht doof und die sehen natürlich auch, dass es tendenziell eher weniger wird und dadurch kommen natürlich viele Leute auf den Markt, die halt einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht geeignet sind, aber ich will das mal irgendwie so an so einem Beispiel festmachen. Wenn du eine Stelle besetzen willst im Unternehmen, dann ist es halt so, wenn du jemanden für die Buchhaltung suchst, dann ist es extrem schlecht, wenn du jetzt, ich sage mal, nach so einer Persönlichkeitslehre vorgehst, jemanden hast, der halt extrem kreativ ist und ich sage mal extrem gut Dinge miteinander verknüpfen kann und halt irgendwie abstrakt denken kann. Aber es ist halt extrem schlecht, wenn du so jemanden in der Buchhaltung hast, der halt nicht strukturiert, weil ich sage mal, so eine Buchhaltung lässt halt relativ wenig Kreativität zu. Wenn du halt, ich sage mal, wenn Leute halt auf falschen Stellen sitzen, werden die halt schnell unglücklich. Die können sich nicht mehr entwickeln und die kommen halt oft aus diesem Kreis nicht mehr raus, weil die ja, ich sage mal, dann in diesem System drin sind und dann ja auch irgendwann, weil ja alles andere wäre ja ein Rückschritt. Und da finde ich tatsächlich, da müssten unsere Kammern und auch unsere Verbände, da haben die eine gewisse Verantwortung, der die meiner Meinung nach nicht unbedingt nachkommen, weil wenn du dir überlegst, dass du als junger Meister kannst einen Betrieb führen, darfst ausbilden, Mitarbeiter führen, alles machen. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Arzt, der studiert hat und der ist fertig mit seinem Studium und darf so ein bisschen auf so einer Station rumrennen, wer würde denn da auf die Idee kommen, den, ich sage mal, dem eine Leitung von einem Krankenhaus anzuvertrauen? Das würde ja keiner machen. Das passiert ja erst, wenn der, weiß ich, kurz vor der Rente ist, ne? Und bei uns wird das im Prinzip so, wird das im Prinzip so rausgestreut. Und deswegen finde ich halt auch diesen Vergleich, ja, der Meister ist genauso viel wert wie der Master. Das ist so eine doofe Phrase, finde ich, weil wenn du mal wirklich unterm Strich die Kompetenzen, die dann halt hinterher ein Meister hat, mit dem Master vergleichst, dann ist der Meister mal 10-mal so viel wert wie ein Master. Ne? Weil am Ende, wenn du Meister bist, hast du richtig Kompetenzen, du kannst am Ende auch richtig was, du hast auch oft in der Praxis schon viel bewiesen und das hast du als Master dann in vielen Fällen halt eben nicht und musst dir die Kompetenzen auch im Nachhinein vielleicht auch richtigerweise noch erarbeiten. Ne? Mhm. Aber das führt halt dazu, dass Leute halt zerbrechen, ne? Unter Umständen.
Das auf jeden Fall. Aber zu diesem Master-Ding noch oder auch, dass man, ist es jetzt denn nicht so, dass wenn man jetzt einen Zimmerermeister hat, dass man auch gleichzeitig einen Bachelor hatte, dass er irgendwie, oder war mal im Gespräch, ich weiß es nicht genau, oder dass man sich da jetzt irgendwie anders benennen darf. Also unsere Tochter, die studiert jetzt Psychologie, die macht jetzt ihren Bachelor in 3 Jahren. Die sagt, sie darf danach noch gar nichts machen. Also sie muss dann entweder noch weiterführende Kurse machen oder den Master und dann auch wieder Ausbildungen. Und dann darf sie erst, also sie sagt, in 10 Jahren darf sie jemand auf die Couch legen und den quasi behandeln. Und in der Zimmerei oder im Handwerk ist es ja so, wenn ich morgen meinen Meister mache und jemand sagt, ja, ich habe jetzt meinen Zimmerermeister gemacht, dann sagt jeder, ah ja, und jetzt machst du dich selbstständig. Und das sagt, egal ob das jetzt ein Handwerker ist oder nicht, das sagen alle, weil das einfach das Bild von einem Handwerksmeister ist. Der ist selbstständig, er hat einen Betrieb. Wenn jemand, wie du sagst, es hat jemand einen Master in BWL oder was, der kann sich selbstständig machen, der kann aber auch in einem Unternehmen arbeiten. Und innerhalb von dem Unternehmen gibt es 100 andere, die haben denselben Abschluss und der eine ist ganz oben, der andere ist ganz unten, die haben alle dieselbe Ausbildung. Und ich glaube, das ist was, wo sich das Handwerk eins abschneiden könnte, dass man in dieser Hierarchieleiter im Handwerk, dass da der Meister auch irgendwo in einem Betrieb einfach in einem Betrieb angestellt sein kann, in einer Führungsposition, und dass er deswegen nicht seinen Meisterruf quasi verliert, weil er jetzt nicht selbstständig ist, sondern weil er in der Zimmerei einfach einer von den 3 Kompetenzen ist, die ich vorhin angesprochen habe.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Also wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Das habe ich tatsächlich auch so selber gar nicht, also noch nie so, also aus dieser Perspektive, die du jetzt gerade benannt hast, betrachtet, weil ist es wirklich so, ne? Also wenn man jetzt jemanden in einem Betrieb hat und der ist da der ist Meister und der steht vielleicht sogar noch auf dem Dach, dann denkt man selber so im ersten Moment, okay. Dafür hast du jetzt da Meister gemacht. Also erwische ich mich gerade selber bei, dass das so ist, ne? Was ja völlig bescheuert ist. Weil ja, ich sage mal, das sind ja 2 völlig verschiedene Schuhe. Und vor allen Dingen ist es ja so, wir unterscheiden ja auch in Deutschland ganz oft nur nach formaler Bildung. Und wenn du mal jetzt in dieses Thema Unternehmensführung eintauchst, ne, da kannst du ja mit formaler Bildung eigentlich ja nicht mehr viel erreichen, weil wenn du charakterlich nicht dazu oder persönlich nicht dazu geeignet bist, ein Unternehmen zu führen, dann nutzt dir die tollste formale Bildung nichts. Dann wirst du niemals deine PS auf die Straße kriegen und wirst halt auch trotz extrem hoher formaler Bildung hinterher, wenn es schlecht läuft, einfach ja, Taxi fahren, ne? Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber du wirst halt unter Umständen eine relativ einfache Tätigkeit ausführen, nur noch, oder einfach scheitern halt, ne? Weil halt einfach du persönlich nicht dazu geeignet warst. Und ja, ich sag mal, dadurch kommt wahrscheinlich auch ist zu dieser Volkskrankheit, das ist ja heute so ein bisschen auch unser Thema, Burnout, Depressionen. Jede zweite Krankschreibung in Deutschland hat einen psychischen Hintergrund. Also es sind nicht die Rückenschmerzen, es ist nicht das kaputte Knie, sondern es ist halt einfach bei vielen, die sind halt, die können halt nicht mehr, die sind fertig mit der Bereifung und wissen unter Umständen oft auch gar nicht, ja, woher das so kommt, woher die Rückenschmerzen kommen, ob das jetzt tatsächlich wirklich von der Arbeit schwer verhoben ist oder ob es halt einfach daran liegt, dass sie halt einfach auf dem verkehrten Pferd sitzen, in der falschen Position sind und halt einfach, ja, weil es halt von ihnen erwartet wird oder weil sie das halt einfach glauben, Vollgas geben und auf Dauer komplett überpacen. Und Remo, wir hatten uns ja mal auf einer Veranstaltung über das Thema so ein bisschen ausgetauscht und haben irgendwie festgestellt, dass es da bei uns beiden irgendwie Schnittmengen gibt, weil irgendwie uns das Thema beide so ein bisschen betrifft. Willst du vielleicht mal erzählen, wie es irgendwie bei dir dazu kam, dass du irgendwie ausgebrannt warst?
Ja, gern. Also ich habe jetzt die letzten Tage auch noch mal so ein bisschen überlegt, weil irgendwie so ein bisschen so einen Zeitstrahl zu erstellen. Und dann kam ich irgendwann drauf, Also ich komme jetzt gleich ein bisschen drauf, wie das angefangen hat. Aber ich habe mich ja immer, ich selbst habe mich ja immer gut gefühlt. Also ich habe mich ja nie überarbeitet gefühlt, nie gestresst, nie. Also für mich selber war das alles in Ordnung. Es waren immer außenrum die Leute, die was gesagt haben. Also es hat angefangen 2009, wir haben das Geschäft umgebaut. Da war ich gerade so in der Transformation von dem einen Job zu meiner neuen Beschäftigung als selbstständiger Einzelhändler. Und in dem Haus war sehr viel Holzbau und ich bin ja gelernter Zimmerer. Ich habe bis dahin hier für einen Schwiegervater einen großen Carport gebaut, hier eine Werkstatt für mich gebaut. Also ich war immer handwerklich unterwegs und habe das meine Passion und mein Können auch immer an den Mann gebracht. Und jetzt war diese Baustelle da und ich habe eigentlich auf der Baustelle nichts gemacht. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt, da mit den Handwerkern abends mal ein Bier getrunken. Aber ich war irgendwie der Meinung, ich bin jetzt Unternehmer und jetzt machen das andere für mich. Und mein Kopf hat mir auch nicht gesagt, hey, das macht dir doch Spaß, mach doch damit. Gut, das war, glaube ich, so das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst nicht den Hammer in die Hand genommen habe oder die Kreissäge oder was auch immer, sondern einfach nur so zugeguckt habe. Dann lief das alles so dahin. 2009 wurde das Geschäft dann eröffnet, mit Pauken und Trompeten, lief alles super und dann haben wir gleich mal ein Geschäft in Dornbirn aufgemacht, so ein Franchise-Unternehmen war das mit skandinavischer Damenmode. War auch super, hat auch super funktioniert und wir wollten immer mehr und wollten noch ein Geschäft und das haben wir dann gemacht. Am Ende hatten wir dann eben die drei Geschäfte. Der Online-Shop war schon in Planung, also das war jetzt fast forward, so 2015, 16. Und es waren immer wir, also meine Frau, die Edith und ich. Das Geschäft heißt auch Ediths. Und es waren immer wir, wir haben alles beschlossen, wir haben alles durchgeboxt, haben irgendwie geguckt, dass wir die Mitarbeiter quasi am Arbeiten lassen in den Geschäften und wir haben das gemacht. Und dann hat es irgendwann angefangen, dieses Schloss, Luftschloss, oder ne, es war gar kein Luftschloss, sondern dieses Schloss langsam angefangen hat zu zerbröckeln. Und wir gemerkt haben, hey, der Online-Shop kostet viel zu viel Geld, das eine Geschäft performt gar nicht. Also wir haben dann auch einen Steuerberaterwechsel gehabt mit einem sehr guten Berater dann an unserer Seite. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen da jetzt mal kleiner machen. Und dann haben wir ein Geschäft geschlossen, den Online-Shop geschlossen, mit natürlich mordsmäßig Schulden dann auch. Und da hat es dann, glaube ich, angefangen, dass dieses positive Vollgas geben und immer am Limit und immer so on the edge, dass das auf einmal umgeschlagen hat und wahrscheinlich ich irgendwo gemerkt habe, jetzt schaffst du dir hier den Arsch ab und es bringt ja gar nichts. Ja? Anstelle, wenn ich jetzt heute sage, eigentlich hätte man damals sagen müssen, hey, steht's überhaupt dafür, weil wir jetzt extrem downgesized sind. Und uns geht es ja super, also finanziell geht es uns gut oder nicht schlechter wie damals und wir müssen weniger arbeiten wie damals oder können weniger arbeiten. So, und dann, also das sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt im Nachhinein natürlich so sehe. Und dann kam ein Riesending dazu, dass ich, schon immer ein sportlicher Mensch, gesagt habe, okay, ich brauche einen Ausgleich. Und dann habe ich natürlich Sport gemacht wie verrückt. Dreimal die Woche 15, 20 Kilometer durch die Gegend springen. Dazwischen als Krafttraining CrossFit auch eine Stunde Vollgas und am Wochenende dann noch wandern oder ein bisschen locker mit dem Fahrrad fahren. Als ich hatte Wochen dabei, wo ich einfach jeden Tag ein, zwei Stunden Sport gemacht habe. Und das dann noch auf dieses Gestresstsein, was man ja noch gar nicht gemerkt hat, das noch draufgesetzt hat, einfach die Bombe zum Platzen gebracht. Und das ist eben auch das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Der Körper unterscheidet nicht, ist es jetzt der Stress, den du von der Arbeit hast oder ist es der Stress, den du durch deine Freizeitbeschäftigung hast. Und bei mir kam alles zusammen und dann war 2018 wie vorhin auch schon gesagt, du selber merkst es ja nicht. Für mich war alles in Ordnung. Ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit, habe abends meinen Sport gemacht. Und dann waren wir im Urlaub und wir sind vom Urlaub nach Hause gefahren und ich habe dort entspannt. Ich bin in die Sauna gegangen und dann abends habe ich noch ein bisschen Fernsehen geguckt, ein bisschen essen und halt so. Für mich war das ein völlig entspannter Urlaub. Und meine Frau sagt so auf der Heimfahrt, Remo, du bist jetzt 10 Tage auf der Couch gelegen oder im Bett oder halt in der Sauna unten. Und ich so, nee, ich habe doch das gemacht und das gemacht. Und dann sagt sie, du bist 6 Stunden am Tag im Bett gelegen oder irgendwo rumgelegen einfach. Und dann kurz danach habe ich dann wieder, ich habe jedes Jahr mal Rückenprobleme, aber die sind so nach 14 Tagen ist das alles wieder in Ordnung. Und danach, nach diesem Urlaub, auf einmal ist es mir ins Kreuz gefahren, dass ich ein halbes Jahr lang mit dem Rücken Probleme hatte. Und das habe ich jetzt heute auch gelernt oder nach den Jahren. Der Körper weiß, er braucht seine Ruhe und dann holt er die sich. Und wenn jetzt jemand, und Rückenschmerzen sind prädestiniert dafür, deshalb, als du mir mal gesagt hast, jede zweite Krankschreibung ist Burnout oder Depression, was es ja eigentlich ist, auch die, ich würde sagen, auch 50% der Rückenschmerzen zählen da dazu, weil das ist dann ein Moment, wo der Körper seine Ruhe braucht und es ist nicht immer der Job, der einen stresst. Das ist das ganze Leben und auch die Freizeit. Und ich glaube, dass das viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ich selber natürlich auch nicht. Ich kann das jetzt reflektieren und habe mich damit ja auch beschäftigt und habe ja auch mit Sicherheit 2-3 Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal gesagt habe, ich hatte damals 2018 Burnout. Bis dahin habe ich gesagt, mir ging es halt nicht so gut. Oder am Anfang habe ich immer gesagt, ich hatte Rückenschmerzen. Was natürlich viel einfacher ist heutzutage zu sagen, wie zu sagen, hey, ich habe Burnout. Und man merkt auch jetzt, ich kann jetzt mich nicht hinsetzen und einfach ohne vorher nochmal zu schlucken sagen, ich hatte damals Burnout. Und es ist halt einfach zwar Volkskrankheit, sagen wir mal Nummer 2 oder 3, aber es auszusprechen ist halt schwieriger.
Ja, das ist so. Mir geht es tatsächlich gerade auch ganz ähnlich. Da mich das Thema ja auch schon ja auch länger betrifft, geht es mir tatsächlich gerade genauso. Also auch als du eben gerade angefangen hast zu erzählen, muss ich tatsächlich echt 2-3 Mal auch echt durchschlucken, weil das ist halt so, dass halt viele Leute das halt auch gar nicht für sich erkennen und halt einfach dauerhaft so mit diesem, ich sag mal, mit diesem Problem leben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ist halt, dass es halt einfach, ich weiß gar nicht, ob es gar nicht mehr anerkannt ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist auch eigentlich keine Schwäche zeigen, weil es ist am Ende eine Erkrankung, die halt, auch wieder weggeht, wenn halt einfach der Körper sich oder das Gehirn sich halt eben entsprechend regeneriert und alle Punkte, die du jetzt halt eben so aufgezählt hast, es ist halt bei mir tatsächlich ganz ähnlich gewesen. Ich habe halt Gas gegeben, Erfolge stellten sich ein, es lief eigentlich immer bergauf. Dann kam halt irgendwann ein paar Fehlentscheidungen dazu, dann bahnte sich das halt schon irgendwie an. Bei mir hat es halt sehr lange gedauert, bis ich halt gemerkt habe, dass ich eigentlich in meiner Freizeit nur noch irgendwie rumvegetiere. Also wirklich sehr, sehr lange auch tatsächlich. Bin halt irgendwie irgendwann gar nicht mehr unter Leute gegangen, halt nicht mehr weggegangen, obwohl ich eigentlich irgendwie ein sehr geselliger Kerl bin grundsätzlich. Aber bin dann halt irgendwann auch gar nicht mehr rausgegangen, bin nicht mehr vor die Tür gegangen oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt oder nur noch irgendwie auf Drängen meiner Frau. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen abgetan, habe so gedacht, ja, irgendwie vielleicht fehlen ja einfach so die Themen mit anderen Leuten. Und na, du hast ja jetzt auch irgendwie, die meisten sind so angestellt und die haben halt irgendwie auch ganz andere Sorgen wie du. Und irgendwie so deine Themen können die vielleicht nicht so richtig teilen. Und das hat tatsächlich irgendwie fast bis 2020 gedauert, bis das halt mal wirklich, also es war vorher irgendwie schon so eine Vorahnung da, dass halt irgendwas nicht ganz, also dass halt irgendwas nicht mehr in der Spur läuft. Ne? Und 2020 hatten wir hier unternehmerisch ein richtig mieses Jahr. Also es war ja bei allen eigentlich so, dass 2020 so das goldene Jahr im Handwerk war. Und wir hatten so eine Baustelle dazwischen, wo ich niemals geglaubt hätte, dass sowas jemals passieren kann, dass durch einen üblen Bauleiter so viel Sachen passieren, dass die dich nervlich an das absolute Limit bringen, so dass es so war, dass ich auf den Architekten losgegangen bin auf der Baustelle, habe den an der Wand hochgeschoben. Wenn da unser Meister nicht dabei gewesen wäre, wären da noch andere Sachen passiert, und dann hat irgendwie unser Meister gesagt so: Ey, pass auf, du musst ja jetzt irgendwas machen. Das geht so nicht. Dann hat es noch so ein paar andere Vorkommnisse gegeben, wo ich dann halt irgendwie auch bei absoluten Kleinigkeiten dann irgendwann völlig ausgeklinkt bin. Und dann halt auch nicht gedacht habe, du schmeißt es jetzt aus dem Fenster, sondern ich habe es dann halt aus dem Fenster geschmissen. Und dann irgendwann meine Frau gesagt hat, so, pass auf, wenn du jetzt nach Hause kommst, im Büro wissen alle Bescheid, du gehst jetzt direkt nicht mehr ins Büro, sondern du gehst jetzt direkt rein, hoch, machst dein Handy aus und legst dich erstmal ins Bett. Und da bin ich dann, glaube ich, 3 Wochen liegen geblieben. Weiß bis heute auch tatsächlich eigentlich kaum einer, dass da irgendwie mal was war. Also der eine oder andere, der es jetzt vielleicht hört aus meinem Bekanntenkreis, wird sich daran erinnern, dass ich halt irgendwie mal komplett von der Bildfläche verschwunden war. Da habe ich halt 3 Wochen lang im Bett gelegen, und dann habe ich halt wirklich angefangen, selbst zu reflektieren. Und man muss wirklich sagen, es ist ein schwieriger Weg. Gerade wenn man meint, so wie ich eigentlich, man kriegt es tatsächlich ohne Hilfe hin, weil man halt irgendwie so im Gespräch ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass es halt auch ohne Hilfe geht. Also für mich zumindest, das ist aber eine relativ individuelle Entscheidung, glaube ich, die jeder für sich selber treffen muss, ob man das selber hinbekommt oder ob man da halt eben sich Hilfe suchen muss. Und ich glaube einfach, man muss dann reflektieren, und man darf auch überhaupt gar keine Angst davor haben, was andere Leute dann halt eben entsprechend über einen denken oder über das Thema sagen, weil es ist halt auch einfach nichts Schlimmes. Also es ist eine schlimme Erkrankung. Ich glaube, es ist sogar fast eine der schlimmsten Erkrankungen, die es gibt. Würde ich fast mal neben Krebs stellen, weil wenn man sich mal bewusst macht, was das Resultat sein kann, ist, wenn sich Leute halt nicht öffnen und nicht darüber sprechen, es kann halt auch zum Tode führen.
Ja, also ich sehe es ja so, dadurch, dass du das selber ja nicht realisierst, und wenn da, so wie du erzählt hast, wenn dein Meister nicht dabei gewesen wäre und du hättest dem, und es wäre jetzt nicht mehr passiert, wie den jetzt die Wand hochdrücken, oder? Dann wäre das für dich ganz normal gewesen. Also du wärst definitiv nicht nach Hause gekommen, hättest dich auf die Couch gesetzt und hättest gesagt, heute habe ich echt Scheiße gebaut. Wenn du in diesem Strudel drin bist, dann ist dein Verhalten für dich ganz normal. Genauso wie für mich es ganz normal war, dass ich da jetzt halt in dem Urlaub halt 10 Tage entspannen halt auf der Couch und jetzt nicht jeden Tag irgendwie da Vollgas geben, mache ich ja die ganze Zeit zu Hause auch. Also das kommt ja nur, wenn das dir von außerhalb jemand reflektiert und dir das sagt. Und das ist es eben, dass wenn du gerade als Unternehmer bist du ja normalerweise eh immer auf Vollgas, und die Leute sagen dann oder denken dann, naja, der ist jetzt halt müde, oder? Das ist klar, dass der jetzt um 8 ins Bett geht, aber es ist ja nicht normal. Also heute schaffen wir ja auch alle den ganzen Tag und liegen auch nicht um 8 da und denken, ich schlafe jetzt ein, oder? Also wenn es einem gut geht, ist es ja auch nicht so. Mit der Hilfe, in irgendeiner Art und Weise brauchst du Hilfe, weil sonst kannst du ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Und sonst zieht sich das. Bei mir war es damals so, wir haben durch diese, zum Teil schlechten Entscheidungen auch nicht die richtigen Leute mit reingenommen. Also gerade für den Online-Shop hätten wir jemand reinnehmen müssen, einen Geschäftsführer quasi oder Geschäftsführerin, die das schon mal gemacht hat, die sich auskennt, die nur dafür da ist, um den auf Vordermann oder vorwärts zu bringen. Wir haben das halt so nebenbei gemacht. Wir waren auch nicht Spezialist da drin und haben es eben nicht geschafft oder nicht jemand Neues oder jemand als Spezialist da reinzunehmen. Und deshalb waren wir da in diesem Strudel drin. Und wir wussten, wir müssen irgendwas machen, damit wir das Unternehmen weiterführen können und dass das nicht den Bach runtergeht. Und dann haben wir, wir machen jetzt seit 2018 ungefähr zweimal im Jahr so Workshops, wo es um Leadership geht, um Unternehmensführung und so weiter, wo wir auch ein gutes Netzwerk aufgebaut haben. Und die zwei, die das führen, sind Psychologen oder ja, Psychologen. Und die da natürlich sehr gut reingehen und solche Sachen auch erkennen. Die haben mir dann damals auch gesagt, Remo, du bist im Burnout. Und haben mir dann eben Mittel gegeben, haben gesagt, hey, das muss jeder für sich selber wissen. Also Medikamente bringt mal gar nichts. Ja. Und ich habe eben dann angefangen, ruhiger zu werden, mit dem Sport ein bisschen auch runterschrauben, es nicht mehr so übertreiben. Ich habe angefangen meditieren, also ich habe mit Sicherheit ein Dreivierteljahr jeden Morgen meditiert. Ich habe angefangen, andere Bücher zu lesen, nicht mehr nur irgendwie den Roman, wo es um Action geht, sondern Bücher über, ich würde jetzt nicht sagen so den Unternehmensratführer, Ratgeber, sondern Bücher, wo es um dich selbst geht, wo zum Beispiel drinsteht, dass eine Morgenroutine wichtig ist. Und das habe ich halt so für mich dann ausprobiert. Und verfolge das jetzt eigentlich schon seit 4, 5 Jahren, dass ich immer in irgendeiner Art eine Routine in mein Leben reingebracht habe. So jetzt im Moment ist es zum Beispiel dadurch, dass ich mich ja jetzt auch nicht so viel bewegen kann da mit meinem Zahnarztding und mit dieser Bronchitis da Anfang Jahr. Aber wir gehen jetzt schon seit letztes Jahr im Sommer jeden Morgen, wir stehen auf, ziehen die Klamotten auf, an und gehen eine halbe Stunde hier bei uns spazieren, kommen heim, frühstücken und dann beginnt der Tag. Und das ist einfach so ein Ding, ich kann, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir das den ganzen Tag. Und das ist einfach so ein Ritual quasi für dieses, okay, der Tag beginnt und er beginnt nicht gleich mit dem Handy oder mit dem Computer, sondern er beginnt mit frischer Luft, Natur, hier und da auch mal Regen oder Schnee. Und das sind so Sachen, die man für sich dann lernt, aber irgendjemand muss den Impuls geben oder man liest das richtige Buch und dann gibt es eben auch schon Stadien, wo es definitiv nicht mehr geht, dass man es alleine richtet. Also bei uns im Dorf ist einer, ein Mann, der war lange in Behandlung, bei dem war es sogar so, dass er am Ende umgeschult hat, also Maler, Anstreicher und also den hat es voll erwischt, ja. Also ich meine, ja, es gibt ja keine Kategorien im Burnout, aber den hat es einfach voll erwischt. Und der hätte sich selbst nie aus dem Loch rausgegraben, ja.
Also man muss, glaube ich, ganz klar sagen, das ist jetzt hier vielleicht auch an der Stelle, das wird ja jetzt auch halt öffentlich ausgestrahlt hier, was wir hier jetzt gerade besprechen. Also man muss an der Stelle tatsächlich auch wirklich sagen oder auch als Warnung rausgeben. Also sobald jemand sich in diesem Thema wiederfindet, sobald jemand auch nur im Ansatz den Gedanken hat, er könnte eventuell versuchen, sich irgendwie in Richtung von irgendwelchen Bahngleisen zu begeben und sich dann eventuell auch noch da drauf zu stellen, der sollte ganz, 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 ganz dringend externe Hilfe aufsuchen, weil wenn man sich halt so zum Beispiel diese Geschichte von unserem ehemaligen Nationaltorhüter Robert Enke anguckt, dann war es halt auch einfach so, dass das halt auch einfach dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt nur noch fremdgesteuert ist. Das heißt, das Gehirn, das hatten wir ja eben auch schon, man empfindet das als normal, man empfindet diese Gedanken als normal, man reflektiert dann vielleicht auch gar nicht mehr. Da gibt es halt unterschiedliche Stadien. Das jetzt, also das Stadium, ich denke darüber nach, mich umzubringen, das ist sicherlich irgendwie natürlich der absolute Worst Case. Aber man ist halt eben entsprechend fremdgesteuert. Und spätestens dann ist man nicht mehr alleine handlungsfähig und sollte dann definitiv externe Hilfe aufsuchen. Wir werden hier, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, wir werden hier in den Shownotes von dem Podcast werden wir auch nochmal zum Beispiel die Seite von der Theresa Enke verlinken, wo es auch Selbsttests gibt, wo es Rufnummern gibt, wo man anrufen kann, wenn man jetzt eben entsprechend sich nicht jemandem ja, aus dem näheren Umfeld anvertrauen möchte, um halt eben entsprechend dort ja, den Worst Case zu verhindern. Ne? Und ich glaube einfach, jetzt mal wieder so von diesem dramatischen Thema den Bogen wegzukriegen. Ich glaube einfach, dass wir durch diese vielen Einflüsse, du hast es ja eben gerade auch gesagt, Remo, irgendwie Handy morgens, das eher der erste Griff ist irgendwie Handy, Instagram, Facebook, was auch immer, was passiert, irgendwie, das sind, glaube ich, so Dinge, die sind extrem fatal. Und ich habe bestimmt 10 Jahre lang mit dem Handy auf dem Nachttisch geschlafen. Hängt mit vielleicht auch so ein bisschen, ja, genau, ne? Das hängt vielleicht so ein bisschen damit auch zusammen, dass ich meine, viele von unseren jüngeren Zuhörern, die vielleicht auch ein Unternehmen haben, die kennen diese Zeit halt nicht. Aber Ende der 90er gab es halt auch eine mächtige Baukrise. Das war halt so, ich sage mal, ich war noch so in den Ausläufern meiner Selbstständigkeit, wo ich angefangen habe. So 2004, 2005, da gab es auf jeden Fall mehr Handwerker als Arbeit. Und da war es einfach so, wenn du nicht ans Telefon gegangen bist, dann haben die den nächsten angerufen, dann war das weg, das Projekt, der Auftrag und das sofort. Also das heißt, dauerhafte Erreichbarkeit war unbedingt notwendig, ne? Und da ist bei mir im Prinzip irgendwann, ich habe dann irgendwann diese Kurve nicht mehr gekriegt, obwohl es schon lange nicht mehr nötig war, lag das Handy halt trotzdem, der erste Griff war zum Handy morgens. Der letzte Griff, bevor dem Einschlafen, war das Handy. Morgens der erste war wieder das Handy, ne? War wieder Instagram, war wieder Facebook. Was eigentlich passiert? Was soll schon mitten in der Nacht passieren? Da schlafen alle völlig bescheuert eigentlich. Aber man stand somit halt permanent unter Strom, ne? Und ich glaube halt, dass halt gerade so in diesem Unternehmerbereich, da sind halt heute auch viele Leute unterwegs, die einem halt ihre Rolex zeigen, ihren Porsche zeigen, ihren Ferrari zeigen. Und es viele Leute gibt, die möchten da halt unbedingt nacheifern. Die wollen das auch erreichen. Aber das wird man niemals auf diesem Weg erreichen, sondern das ergibt sich eben entsprechend, also dieser materielle Reichtum ergibt sich, wenn ich Dinge gerne mache, wenn ich sie mit Passion und Leidenschaft mache. Spätestens dann lösen sich halt auch viele Themen, viele Druckthemen, die man halt eben entsprechend hat, lösen sich dann auch. Aber es ist halt einfach so, wenn ich mich davon beeinflussen lasse, von diesen materiellen Geschichten, macht das Druck. Und ich habe irgendwann mein eigentliches Ziel, warum ich mal ein Unternehmen gegründet habe, warum ich das eigentlich mal machen wollte, warum ich eigentlich, ich sage mal, ja, meine Vision verwirklichen wollte, das habe ich spätestens dann aus den Augen verloren. Und dann renne ich nur noch Dingen hinterher, die erstmal eigentlich nichts wert sind und auch jederzeit zu ersetzen sind. Und am Ende ist es egal, ob ich einen Herzinfarkt kriege, einen Burnout habe oder Krebs. Am Ende betrifft es unsere Gesundheit und davon haben wir halt nur eine. Und die wissen wir halt leider oft erst zu schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Ne? Das ist halt ein selbstverständliches Ding. Könnt jetzt noch die Phrase da zu ergänzen irgendwie, ein gesunder 1000 Wünsche, ein kranker nur einen. Aber es trifft halt ziemlich, glaube ich, auf den Kopf.
Zum Thema Selbstreflexion. Es gibt, also man kann jetzt bei auf dem iPhone, ich glaube Android auch, in der Einstellung nachschauen, wie viel Bildschirmzeit man hat. Ich habe es gerade bei mir mal offen. Also mein Tagesdurchschnitt ist 1,5 Stunden. Die Frage ist jetzt, ist das viel, ist das wenig? Das muss jeder selber für sich selbst entscheiden. Ich habe bei mir teilweise auch um 22, 23 Uhr noch, ich sag mal, Kundenantworten geantwortet, weil ich natürlich mein Handy privat auch nutze. Und wenn ich dann eine Push-Nachricht kriege, dann gucke ich aufs Handy und dann sehe ich aber auch eine Nachricht von einem Kunden. Und dann willst du natürlich wissen, was der geschrieben hat, weil du so neugierig bist. Und guckst da und dann beschäftigt dich das eventuell sogar die ganze Nacht. Oder du willst das Problem sofort lösen, setzt dich doch nochmal an den Rechner. Also deswegen habe ich bei mir das ab 20 Uhr ist jetzt bei mir Schluss. Die anderen können es vielleicht sogar eher machen, aber da geht nichts mehr rein. Das ist für mich aus.
Genau, also diese neue Welt braucht Regeln. Remo grinst schon so.
Da ist gerade, ja, wie viel Bildschirmzeit
du hast, oder was?
Nee, das Schlimme ist, dass bei mir jetzt diese Woche 3 Stunden Durchschnitt, aber jetzt haben wir ja heute erst Mittwoch. Aber das Schlimme ist, dass es 27% weniger ist wie die letzte Woche.
Ja, ich habe bei mir auch
Ich
immer so
meine,
eine
ich muss auch
Beziehung.
sagen, ich habe das schon öfters mal beobachtet und es sind auch normal bei mir so zwischen 1,5 und 2 Stunden. Jetzt natürlich, den Januar kannst du völlig vergessen, weil irgendwie krank zu Hause rumgelegen oder da entweder Fernseh gucken oder halt am Handy rumspielen. Aber es ist schon was, wo man beobachten muss. Also wenn ich jetzt noch zu dem, also das Thema ist heikel, ich glaube, wir könnten da jetzt noch Stunden drüber reden. Wir hatten vorhin kurz das Thema, dass es ja so schwierig ist, den Leuten zu sagen, dass man ein Burnout hat. Meine Frau hat sich 2019 das Kreuzband gerissen. Und dann, das ist ja auch lange, also hat man operiert und dann Physio und so weiter und so fort. Sie hätte in dem Jahr drauf, also dann 2019, das war im Januar, und dann sie hätte 2019, 20 schon wieder Skifahren gehen können. Wenn du jemand sagst, ey, ich habe mir das Kreuzband gerissen letztes Jahr im Januar und ich bin jetzt dieses Jahr wieder auf den Skien, dann sagen alle, ey, super, dass der bestimmt viel Zeit investiert, Physio, Krafttraining und so weiter, ey, cool, dass das jetzt wieder so funktioniert. Wenn du jemand sagst, du vor 2 Jahren Burnout, ich bin jetzt seit 2 Jahren dran, mir geht es jetzt wieder so gut. Das hören die Leute gar nicht. Sie hören nur, der hatte Burnout. Also da einmal ein Appell an diejenigen, die sich in der Situation befinden, dass sie das Burnout haben. Arbeitet daran, es wird besser. Es gibt keine, ich würde mal so weit gehen, es gibt kein Burnout, wo man nicht mit den richtigen Werkzeugen was dagegen oder dafür tun kann. Und tragt es auch raus in die Welt, genauso wie Appell an die Leute, die das Glück haben, nicht im Burnout zu stecken. Wenn es jemand sagt, es ist wie eine Verletzung und die Leute müssen daran arbeiten und es geht viel einfacher, wenn sie einen Support kriegen von den Leuten. Und auch die, die es mal hatten, redet drüber, weil es gibt so viele Leute, ich bin mir sicher, Jan, wo wir damals an dem Tisch gesprochen haben, ich glaube, in Hamburg war das, es war ja nicht so leise, es haben ja nicht alle mitgekriegt, aber wenn da noch 10 andere dabei gestanden wären, hätten wahrscheinlich 5 gedacht, ey Scheiße, der erzählt ja gerade von mir.
Genau.
Und deshalb, also der Appell echt, redet drüber und auch wenn man nichts damit zu tun hat, und ich glaube, gerade Selbstständige, vor allem auch im Handwerk, frisch eine Firma aufgemacht, da ist natürlich bam, bam, bam die ganze Zeit, beschäftigt euch damit, lieber ein bisschen vorher wie danach, dass man so ein paar Anzeichen erkennt. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Macht man ja für eine Erkältung auch, nimmt man ja auch Vitamin C und Zink, dass man über den Winter kommt und nicht mit dem Schnupfen im Bett liegt, ja.
Genau, also das Thema ist ja, ich sage mal, ganz lange komplett totgeschwiegen. Ich glaube, so das erste Mal so richtig aufs Tablett kam es dann auch so mit Robert Enke.
Ja.
Und jetzt zuletzt Kurt Krömer, Sendung Schill Krömer. Und er hat das ja in seinem Buch, hat er das ja tatsächlich extrem treffend und auch ja, cool beschrieben. Es fühlt sich an, als würdest du in deinem Haus sitzen, in deinem eigenen Haus, das brennt um dich rum ab und du bist nicht in der Lage, die Feuerwehr zu rufen.
Ja, aber
Und
du hast die Streichhölzer noch in der Hand und
du
schnippst,
hast,
weißt du?
genau, und genau so ist das. Und ich sage mal, wenn man das so als Metapher mal mitnimmt ja, für Außenstehende, die eventuell, ja, ich sage mal, solche Dinge irgendwie in ihrem Umfeld bemerken. Ich mittlerweile habe dafür extrem feine Antennen gekriegt. Ich rieche das quasi, wenn es jemandem, also wenn jemand etwas bedrückt. Ich sehe das, wenn einer meiner Mitarbeiter ins Büro kommt oder in den Aufenthaltsraum kommt, ohne dass er direkt zu mir kommt, sehe ich mittlerweile im Vorbeigehen, dass dem irgendwo der Schuh drückt, dass den irgendetwas bedrückt. Da entwickelt man vielleicht auch wenn einen das selber betrifft, entwickelt man da vielleicht auch einfach viel mehr Empathie. Aber ich glaube auch, dass viele Außenstehende das Thema, ja, über diese Metapher, Leute, es fühlt sich an, man sitzt in einem brennenden Haus. Also wenn Leute nicht mehr reagieren auf Situationen, auf die sie eigentlich normalerweise sofort reagieren oder wo jeder normale Mensch sofort darauf reagieren würde, dann Achtung. Und vielleicht einfach mal ein Auge drauf haben, vielleicht einfach mal ein Auge drauf werfen, vielleicht einfach nur ein Gespräch anbieten und ja, einfach ja, versuchen, die Hand reichen. Es ist einfach gesellschaftlich extrem wichtig, dass man sich auf dieses Thema konzentriert oder dass man auf dieses Thema zumindest eingeht, weil es richtet halt natürlich auch einen unglaublich großen wirtschaftlichen Schaden an, ganz nebenbei. Erstmal, weil Leute halt krank sind, die Leute performen nicht mehr, sie können nicht mehr. Es gibt ja so eine Studie, dass jemand, der quasi ja, ausgelaugt, unzufrieden, unmotiviert ist, halt auch nur noch 30% seiner eigentlichen Leistung bringt. Und deswegen ist das Thema halt einfach auch für ein Unternehmen existenziell. Also man kann seinen Einkauf optimieren, man kann ja, Strukturen optimieren, aber wenn man halt Leute hat, die halt, denen es nicht gut geht, die nicht richtig in ihrer Kraft sind, die nicht richtig performen können, richtet das halt einfach einen viel unglaublich größeren Schaden an, wenn man 100% bezahlt, aber halt nur 30% Leistung kriegt, um das jetzt mal für den, ich sage mal, für den Buchhalter Zahlen, Daten, faktenmäßig eben auch nochmal aufzubereiten.
Mhm. Ja. Ja, Remo, du hattest eben schon eigentlich das perfekte Schlusswort fast gesagt, der Appell, weil wir müssen uns jetzt langsam leider zum Ende kommen. Jetzt nochmal die Schlussfrage. Ich lasse jetzt eine Frage mal weg. Aber mit dem Wissen von heute, was würdest du jetzt anders machen? Oder wie kannst du nochmal so den Appell zusammenfassen? Die Leute, die jetzt, oder irgendwelche Warnsignale, auf was soll man achten jetzt zum Thema Depression, Burnout?
Ja, also wenn es so ist, dass du das Gefühl hast, dass die Leute um dich rum dich nicht mehr verstehen. Wenn jetzt deine Frau, dein bester Kumpel, Bekannte, wenn die dir irgendwie sagen, hey, du bist so mürrisch die ganze Zeit oder es hat sich irgendwas grundlegend verändert. Ich meine, man ist schon mal mürrisch, wenn es jetzt im Job irgendwie nicht 100% läuft, kommt man abends heim und hat so einen Hals und wäre am liebsten alleine. Das ist ja alles verständlich. Aber wenn sich das über eine längere Zeit anhält und da grundlegende Verhaltensänderung ist und das die Leute spiegeln, das ist auf dir selbst spiegeln, das ist auf jeden Fall, da sollten die Alarmglocken angehen. Und da muss man dann mal für sich selbst überlegen, was ist denn eigentlich los? Warum, ich sage jetzt blöd, warum beff ich meine Frau oder meinen Partner seit 4 Wochen ständig an, wenn sie mit mir übers Geschäft, wenn sie vom Geschäft was wissen will. Das war ja vorher auch nicht so. Und ich glaube, dass das die Sachen sind, wo man aufpassen muss und sich überlegen muss, ist wirklich noch alles in Ordnung? Und dann auch mal reflektieren, was macht mir denn noch Spaß? Mhm. Weil das ist auch was, wo ich jetzt sage, die letzten 4, 5 Jahre, wir haben dann bei uns, also dass das Burnout da ist oder damals da war, das war dann klar und wir haben gesagt, wir müssen was ändern. Meiner Frau hat es ja auch nicht mehr so Spaß gemacht, also sie war nicht im Burnout, aber man hat schon gemerkt, dass sie mit dieser Situation für sie auch nicht top war. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir müssen einfach jetzt dieses Unternehmen so aufstellen, dass wir da wieder Spaß dran haben. Und das haben wir dann auch geschafft, indem wir dann doch einige Geschäfte zugemacht haben, Online-Shop zugemacht haben und jetzt beide das machen, was uns Spaß macht. Es hat natürlich auch 4, 5 Jahre gedauert, ja, aber wir haben jetzt noch ein Geschäft. Meine Frau führt es mehr oder weniger alleine. Ich komme immer nur rein, wenn es irgendwie halt Unternehmensgeschichten gibt. Ich mache alles mit dem Steuerberater, mit den Mitarbeitern. Und mein Job ist einfach Werte schaffen. Ich baue viel um. Wir haben noch ein paar Immobilien, wo ich jetzt eine Wohnung reinbaue. Und ja, uns geht es besser wie vorher. Also uns geht es besser wie mit 4 Geschäften oder mit 3 Geschäften und einem Online-Shop. Und wir sind glücklich und es geht uns gut. Und auf was ich achte ist, wenn ich merke, dass ich irgendwie einfach auf irgendwas überhaupt keinen Bock mehr habe. Irgendwas, was mir vielleicht noch vor einem Jahr Spaß gemacht hat. Und das sind, glaube ich, das ist so ein Alarm, in meinen Augen ein Alarmzeichen, wo man selber vielleicht auch spüren kann, schon relativ viel früh spüren kann.
Genau, das ist eigentlich nochmal eine schöne Antwort, weil einfach, ich glaube einfach, bei allen Themen im Leben, die nicht besonders rund laufen, es ist einfach, also egal, ob du jetzt eine Diät machen willst oder irgendwas anderes, weil du irgendwie Übergewicht hast oder weiß der Teufel was oder was auch immer irgendwie nicht der Normalzustand ist, den man jetzt irgendwie zumindest als gesund definiert, ist Bewusstsein für das, was man tut. Und Bewusstsein für sich selber ist ein ganz elementarer Baustein, weil ich glaube, das beste Coaching, die beste Struktur, die besten Ratschläge, die beste Diät bringt nichts, wenn ich einfach mein Leben nicht vernünftig führe. Und mein Leben vernünftig führen tue ich nicht, wenn ich morgens als allererstes mein Handy greife und gucke, was bei Instagram los ist. Wenn ich 10 Stunden Handyzeit am Tag habe, der Deutsche ist im Durchschnitt ist der 51 Stunden im Internet pro Woche. Das, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 51 Stunden im Durchschnitt. Das ist eine unglaublich große Zahl und wir brauchen, glaube ich, für diese Dinge Bewusstsein. Wir brauchen für diese Dinge vor allen Dingen auch Regeln und wir müssen, glaube ich, einfach mal wieder anfangen in bestimmten Bereichen rauszugehen in die Natur und aus diesen Dauereinflüssen raus. Und ich glaube, ein guter Tipp dafür ist ein Waldspaziergang, weil das Einzige, was ich im Wald sehe, sind Bäume und ich höre die Vögel zwitschern. Ansonsten, egal, selbst wenn ich durch eine Straße laufe, habe ich in einer Natur irgendwelche Einflüsse. Und unser sensorischer Speicher im Gehirn kann das halt irgendwann einfach wahrscheinlich nicht mehr verarbeiten. Und dann gibt es halt genauso wie, wenn man zu viel Sport macht, einen Ermüdungsbruch, kommt es halt eben entsprechend zu solchen Krankheiten, Diagnosen oder halt eben entsprechend Erscheinungen. Ah.
Ja, allerdings.
Ja, bei Instagram posten, dass du gerade im Wald sitzt, ist dann tatsächlich eher kontraproduktiv. Remo, zum Abschluss, einen kleinen, was kannst du so unseren Zuhörern, unserer Community, was kannst du denen so mitgeben? Vielleicht irgendwie einen kleinen Tipp, wie du so erfolgreich bei Instagram geworden bist, oder einfach irgendwas, was du zu unserem Hauptthema noch loswerden willst oder unternehmerisch loswerden willst. Hast du noch so einen kleinen Tipp, ein Schlusswort für uns?
Ja, also Instagram, Kontinuität ist in meinen Augen das Wichtigste. Man muss nicht einen Plan aufstellen, dass man jeden Dienstag um 12 einen Post macht, aber man sollte schon schauen, dass man so einmal, zweimal am Tag und ich meine, es gibt keinen Handwerksbetrieb auf dieser Welt, der nicht zweimal am Tag irgendwas posten kann von seiner Arbeit. Und das ist ja das Schöne an dem Handwerk oder am Instagram fürs Handwerk oder generell die sozialen Medien. Das ist das A und O, dass man sichtbar ist, dass man postet und dass man sich da rauswirft. Und ich habe es ein paar Mal schon gesagt, auch auf den Messen, wenn ich mit Leuten rede, Instagram muss Chefsache sein, so lange, bis es der Chef, wie sagt man, also bis der Chef weiß, wie es funktioniert und mit anderen auch in eine Diskussion oder in ein Gespräch gehen kann und dann kann es irgendjemand anders übergeben. Und was ich eben so mitkriege, ist auch bei großen Firmen, auch bei Zulieferfirmen, das hat man dann irgendjemand übergeben. Das sind oft junge Leute, die voller Elan stecken. Die haben keine Entscheidungsfreiheit und die sind dann meistens nach einem Jahr, zwei wieder weg und dann erfindet man das Rad wieder neu, weil dann hat es wieder jemand anders in der Hand. Und das ist ja auch eine gewisse Kontinuität, dass es in derselben Hand bleibt. Und deshalb immer meine Aussage, es muss Chefsache sein, weil dann ist es in derselben Hand.
Das sehe ich auch so, ja, top. Remo, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch.
Bitte, bitte.
Da hat mich sehr gefreut, dass wir mal ja auch so ein ernstes Thema oder ein Thema, was man eigentlich nicht bespricht, hier mal ja ergründen können konnten und halt auch, ich sage mal, ja, dass wir beide auch da ja offen auch drüber sprechen konnten, auch Markus da seinen Teil zu beitragen konnte und dass wir ja hoffentlich vielen anderen eben entsprechend ja, helfen konnten, eben entsprechend den Mut zu fassen, vielleicht sich auch mal zu öffnen, jemanden anzusprechen, sich jemandem anzuvertrauen und vielleicht jede Menge Druck von den Schultern zu nehmen.
Ja, also wenn irgendjemand, der das jetzt hört, sich da ein bisschen wiedergefunden hat, also ich habe auch kein Problem, wenn mich jemand anschreibt, also man findet mich eben auf Zimmerer auf Insta, im Instagram oder unter Zimmerer at auf Insta.com. Kann man mich gerne anschreiben. Ich bin auf jeden Fall gewillt, dass man mal telefoniert, drüber redet. Ich glaube, das ist ein einfacher Schritt, wie jetzt irgendwo bei einer Organisation oder so anrufen. Und ist manchmal ganz gut, wenn man sich austauscht. Also von daher, von meiner Seite steht das Angebot auf jeden Fall.
Genau, von meiner Seite auch. Man findet mich ja eigentlich bei Instagram, auch bei Facebook unter meinem Namen. Man findet eigentlich, wenn man mich googelt, findet man mich eigentlich relativ schnell. Und man findet über ja meine Accounts, meine Social Media Accounts, findet man relativ schnell einen direkten Weg zu mir. Gerne können wir dann eben entsprechend auch ja telefonieren. Ich bin da ja gerne bereit, jedem, der da ein Problem hat oder sich öffnen möchte oder wie auch immer, eben entsprechend ja dabei zu helfen, dass es dann eben auch besser wird.
Remo, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Bitte, bitte.
In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß beim Zuhören.
Ciao.
Ciao.
Ciao.